seit dem ersten Telefon ist gekommen, so viel einfach auch Schlimmes und Schreckliches passiert. Und so wie zu merken, ich bin eigentlich total dem Ganzen lahmgelegt, eigentlich in diesem System drin. Es passiert einfach mit mir, was soll passieren. Es ist so wie, ich habe es nicht im Griff. Und aus dem raus, so wie Gott, du musst schauen. Jetzt musst du schauen.
Vis-à-vis.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.
Christina Gertsch heiratet ihre Jugendliebe, aber das junge Glück wird schon gleich von einem Telefonanruf auf den Kopf gestellt. Ihre Mann hat eine Hirnblutung. Schon gleich kommt eine zweite und später sogar eine dritte Hirnblutung dazu. Und mit jeder wird der Zustand von ihrem Mann schlimmer. Christine muss ihre ganzen Zukunftspläne ablegen, ihren Traum von einer Familie und zeitweise sogar fast Beziehung zu ihrem Mann. Und gleich fängt sie genug Hoffnung und Mut und lässt ihren Traum nicht los. Mittlerweile ist Christine Mami von zwei Kindern. Der Weg ist schwer, aber doch voll Hoffnung, sagt sie. Die Hoffnung möchte sie mit ihrer Geschichte anderen mitgeben, in Form von Perlen um das Handgelenk. Mehr dazu erzählt sie uns jetzt. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Schön, hörst du zu. Herzlich willkommen, Christine Gertsch. Schön, dass du da bist. Du hast ganz eine spannende Geschichte zu erzählen. Falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer es mal ein bisschen hören, kleffeln auf dem Tisch oder so, dann ist das wegen deinen Armbändeli, Armkettchen. Du hast da ganz viele Krauen, Kettchen am Arm und aus einem guten Grund.
Ja.
Die hast du selbst gemacht, gell? Was bedeutet die dir?
Ja, die bedeutet ganz viel für mich. Es ist nicht einfach ein Schmuck. Ich mache jedes Kettchen von Hand selber und muss sie ein bisschen anschauen. Ich liebe jedes einzelne Kettchen.
Sie sind sehr schön.
Ja, ich lege sehr Wert auf Qualität. Also brauche ich echte Natursteine und hochwertige Materialien wie Perlen und Edelstahl, einfach ein bisschen Sättig, so ein bisschen hat. Und ich lege den Wert rein, einen persönlichen Wert, eigentlich in jedes Kettchen. Vielleicht ein Traum, den ich noch gerne hätte, dass er in Erfüllung geht, oder ein Wunsch oder ein Durchbruch, den ich schon geschafft habe. Und ich so wie mit dem Kettchen so wie sage, hey, yes, ich habe es geschafft. Oder ja, ich gehe für diesen Traum. Und wenn ich sie trage, werde ich immer wieder daran erinnern. Das ist so ein Hoffnungsträger. Es ist nicht nur ein wunderschönes Kettchen, sondern auch so ein Hoffnungsträger.
Und du machst jetzt die Kettchen nicht nur für dich, also zu deinem eigenen Schmuck, sondern du hast mit dem eine Firma gegründet.
Ja, genau. Das ist eine Firma, die heisst Perlenart. Das ist mein Small Business und ich habe so eine Leidenschaft. Ich habe von Anfang an gebrannt dafür, hey, ich gründe ein Label, ich mache es richtig und habe das alles selber aufgebaut mit Webshop und allem und Logo und ja, ich habe alles, was so dazugehört. Genau.
Und das ist ja mega eng verknüpft auch mit deinem eigenen Leben, mit deinem eigenen Erleben, wo es so Erlebnis hat, wo du das auch gebraucht hast, oder? Sachen, wo du dich daran festhalten, Hoffnungen und Träume, die du dich daran kannst festhalten, weil du gerade mit deinem Mann zusammen sehr schwierige Zeiten erlebt hast und auch immer noch erlebst. Das hast du mir vorhin gesagt, es ist gerade wieder recht herausfordernd im Moment.
Ja, genau.
Aber bevor wir dort von deiner Geschichte mit deinem Mann ein bisschen mehr hören, erzähl uns doch ein bisschen ganz noch vorher. Wer bist du? Wie bist du aufgewachsen? Von wo kommst du?
Ja, genau. Also ich bin Christine Gertsch. Ich werde jetzt gerade 35. Wahnsinn. Ich habe einen Bruder, also wir sind echt zu zweit aufgewachsen. Im Bernbiet, also wir waren immer in Bern in der Region daheim. Und ich hatte sehr behütete Kindheit gehabt. Ich selber habe schon so, ich habe einfach nie so ein einfaches Leben gehabt, sagen wir. Ich habe mit Nierenproblemen gestartet, als ich auf die Welt kam, schon operiert worden. In der Schulzeit bin ich eigentlich häufig gemobbt worden. Also, ich hatte schwere Zeiten gehabt. Bin dann auch versetzt worden, noch in der Oberstufe, in eine andere Schule, wo es einfach schwer war. Aber ich wusste, ich kann heimgehen zu meinen Eltern. Ich bekomme dort immer wieder die Identität zugesprochen, wer ich bin und dass ich wunderbar bin. Ja, einfach so, wie ich bin, dass ich gut bin und dass sie mich lieben. Und die haben mich immer wieder ein bisschen aufpäppeln, weil ich einfach in der Schulzeit es wirklich nicht einfach hatte.
Es ist aber nur erstaunlich, dass du sagst, du hast eine behütete Kindheit gehabt, also im ersten Moment, weißt du?
Ja.
Und nachher hast du aber eigentlich so viel durchgemacht.
Ja, für mich war das so Basis gewesen, halt so das Elternhaus, so das Heimkommen. Das ist war für mich das Behütete. Also ich habe dank dem, dass ich wirklich Eltern hatte, also die sind immer noch geheiratet, die feiern jetzt 38-Jährige. Das ist wahnsinnig. Sie sind so ein Vorbild für mich. Und ich konnte mir heimkommen, egal, ob was schwierig war. Und habe wirklich die Liebe bekommen, die mir halt einfach in Schulzeit genommen wurde und einfach schwer hatte. Ja. Mhm. Aber ich habe schon so das Gicho sehr Behütete im Vordergrund. So, weil ohne das weiss ich auch nicht, wie es wäre. Ja.
Dann hast du die NMS gemacht. Das ist hier in Bern neue Mittelschule, oder?
Ja, genau.
Und wie ist nach der NMS für dich beruflich weitergegangen?
Ich habe FAGE gelernt, also Fachfrau Gesundheit. Also ich habe noch BMS gemacht, noch ein Jahr Berufsmaturität, so richtig Sozialgesundheit. Eben dann habe ich das Pflegerische gestartet mit FAGE und das war dann so ein neuer Lehrgang eigentlich. Ich wurde angefragt, ob ich noch Pflegefachfrau machen möchte. Und irgendwie habe ich mich nie so gesehen, so voll so aus Pflegefachfrau. Aber habe mich dann entschieden, richtig Sozialpädagogin und habe das noch gemacht. Mhm. Anschliessend.
Und was hat dich an dem angezogen, an diesen sozialen Berufen für Gesundheit?
Ich liebe Menschen und ich liebe den Tiefgang, wenn man mit Menschen unterwegs sein kann, sich begleiten kann durch herausfordernde Situationen und wirklich so das dran sein. Also jetzt auch im Privaten, das könnten auch alle Jungs schreiben von mir, so die oberflächlichen Gespräche. Ich habe das echt, klar gehört das auch dazu, aber ich habe das echt nicht gern, das bin nicht ich. Mhm. Ich tue sehr gerne Leben teilen und klar, jetzt im Professionellen oder beim Arbeiten war es mehr so, ja, wirklich mit Leuten unterwegs sein und sie trainieren, zu unterstützen, mit ihnen Ziel zu vereinbaren, dran zu sein, nachher zu fragen, wie es geht, was brauchst du noch dafür, einfach so das wirklich dran sein mit den Leuten, das ist einfach für mich sehr eine grosse Erfüllung. Ja.
Mhm. Und du hast, glaube ich, schon recht gleich mal die Mahlehrer kennen, oder?
Ja, genau.
Wie ist denn das gekommen?
Ja. Ja, wir haben uns, also ich war noch 15, als wir uns kennengelernt haben. Das war eigentlich so ein bisschen Anfangslehr gewesen. Hat eine Kollegin, die wir zusammen die Lehre gemacht haben, gesagt, hey, komm, wir gehen jetzt ziehen. Ich nehme dir noch eine Schneibe mit. In diesen Worten hat sie es gesagt.
Schneibe. Eine Schneibe. Was ist eine Schneibe?
Ja, ein heisser Typ.
Das habe ich noch nie gehört.
Oh, Schneibe. In diesen Worten eine Schneibe.
Okay.
Ja, einfach ein cooler Typ, oder? Und dann so, ja, okay, gut. Und dann ist eben der Pascal, also sie hat mit dem den Pascal gemeint. Dann ist der Pascal gekommen. Und ich glaube, ich habe ihn dann ein überfahren. Ich habe ihn ja nicht gekannt und habe ihm dann schon drei Küsschen gegeben. Also echt zur Begrüßung, ich weiß auch nicht. Wir haben schon manchmal über das noch ins Schnacken geredet. Ich glaube, er hat so gedacht, okay, was läuft mit denen? Ja, und dann haben wir ganz einen ganz coolen Abend gehabt dann. Und er hat dann den Klon gemacht. Wir haben auch so einen Trink bestellt und mit Eischwürfeln drin. Und er hat echt den ganzen Abend irgendwie mit diesen Eischwürfeln drauf da und ich Witze gemacht. Und ich habe es irgendwie lustig gefunden. So hat es eigentlich angefangen. Mhm. Aber ich behaupte, ich habe nicht von Anfang an gefunden, cool, den muss ich unbedingt haben. Aber bei Skumens habe ich sicher von Anfang an das Gefühl gehabt. Mhm. Also sonst ist da immer noch nicht so einig.
Und er? Er hat es auch von Anfang an das Gefühl gehabt?
Nein, nicht unbedingt. Nein.
Und wie ist es dann nachher gekommen, dass er beide gefunden hat?
Hey, wir haben uns mega so auf dem Kollegialen, also so auf dieser Ebene verstanden. Wir hatten ähnlichen Humor. Wir haben es mega gut miteinander. Ich habe herausgefunden, wir finden beide Musik mega cool. Wir haben uns dann schon immer, also wir haben uns dann getroffen, regelmässig. Wir haben abgemacht, nicht mit so in dieser Gruppe, sondern echt zu zweit. Sie haben uns gezogen oder durch die Stadt gelaufen. Oder, ja, einfach uns getroffen. Mhm. Und dann sind natürlich dann schon das Gefühl gekommen bei mir. Ja, gleich dann auch recht schnell, ja. Mhm. Ja, er hat mir schon sehr gefallen.
Ja. Hast du es gesagt?
Ja, ich glaube, er hat es auch ein bisschen gemerkt. Also es ist so wie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es so wirklich gesagt habe, aber ich glaube, er hat es auch gemerkt. Hat dann eben eigentlich dann auch gesagt, also wir haben es im Herbst kennengelernt. Was war das? Im 2006 haben wir es kennengelernt. Und dann im Winter hat er so gesagt, er hat einfach wie noch nicht so Energie für eine Beziehung und so. Er will mir dann nicht irgendwie falsche Hoffnungen machen, weil er vorher in einer Beziehung gsi, also in einer kurzen. Mhm. Ja. Und dann war es wie neu gewesen. Und für mich war dann schon ein bisschen, also eine Welt zerstört gewesen, he? Weil ich habe mich so verliebt in den. Ich kann mich noch erinnern an ein Geburtstagsfestli, wo wir im Herbst waren und er ist dann oben ohne neben mir gelegen und wir haben nebeneinander gefuselt und ich bin fast durch. Ich kann mich noch so gut erinnern, so als Teenager. Ja,
Und was hast du, also, was hat dich so fasziniert an ihm?
Er war so ein positiver Mensch gewesen, also immer noch. Also, so locker, so unkompliziert, gerade raus, mega fröhlich, eben so positiv einfach. Er hat immer gelacht, er war immer gut gelaunt gewesen und hat mich selber auch immer so, er hat mir einfach gut getan, von Art her. Mhm. Ja, und auch gerne mit ihm Zeit verbracht, ja. Wir haben es immer verstanden, wir haben immer Zeug gehabt zum Reden. Manchmal triffst du ja Leute und du manchmal weißt fast nicht, was sollst du reden, das ist so komisch. Mhm. Aber wir haben immer geredet. Es hat, unser Gesprächsstoff hat nie aufgehört.
Und mit wie alt bist du es gewesen, als ihr dann wirklich zusammengekommen seid? Oder hast du gefunden, so, jetzt starten
wir? 16.
Ah, 16? Also, das ist ja nicht lang gegangen.
Ein halbes Jahr später sind wir dann gleich
zusammen. Aha.
Ja, nein, so lange ist es auch nicht gegangen.
So ja, eine richtige Jugendliebe in dem Fall.
Eine mega Jugendliebe, ja. Ja, und ich bin dann regelmässig in die Kirche gegangen, auch am Sonntag. Mhm. Und habe ihn manchmal mitgenommen. Und er ist dann auch immer wieder gekommen. Also er ist auch immer wieder in die Kirche gekommen. Das war dann auch etwas, was ich so verbunden hat. Aber er ist selber nicht im Glauben irgendwie aufgewachsen. Ihm hat es auch nicht gross etwas gesagt. Mhm. Aber er ist einfach mitgekommen. Ja.
Das heisst, du bist im Glauben aufgewachsen. Das war vielleicht ein Thema gewesen.
Ja, genau.
Okay.
Das ist sehr Thema gewesen, aber in der Freiheit drin. Nicht so in einem Zwang, du musst glauben, sonst kommt es nicht gut mit dir. Oder irgendwie so mit Druck oder so, überhaupt nicht, sondern einfach in der Freiheit. Also wir sind immer regelmässig in Kirche, wir haben ja immer gebetet. Und das war schon das Fundament gewesen, aber sehr so in der Natürlichkeit drin, wo mir hat gut getan. Ja. Mhm. Ja, genau.
Und dann ist die Kirche auch etwas geworden, was euch verbunden hat, in eurer Beziehung.
Ja.
Und er hat dann auch geheiratet.
Wir haben auch geheiratet.
Das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen aufgrund von eurem Glauben, oder? Dass es für euch so einen hohen Wert gehabt hat.
Definitiv. Das ist dann ein bisschen zusammengekommen. Also er hat zum Glauben gefunden, hat wie mich erkennt dann, nicht mehr als einfach Kollegin, sondern sie ist an deiner Seite, sie sind ihm wie Schuppen von den Augen gefallen. Das war auch ein mega krasser Moment für ihn, wo er sich wie hat für Gott entschieden, eigentlich, dass er mit ihm auch zu leben verbringen, hat er wie gleichzeitig mehr erkannt drinnen, dass ich wie seine Frau bin.
Mhm. Also hat das
16.
Hat die Beziehung eine ganz andere Bedeutung bekommen?
So. Mega. Also vor allem einfach auch für ihn. Weil ich ja immer gesagt habe, wenn da etwas richtig, so etwas ernst, dann schon eben mit 15, ja, ist es für mich klar gewesen, dass ich etwas ernst möchte. Ja, wir haben auch geheiratet mit 20. Ich war 20 und er 21. Für uns war es wie klar, wir wissen, wir wollen zusammenbleiben, wir wollen das Leben miteinander verbringen, wieso müssen wir uns noch irgendein Hintertürchen offen lassen. Mhm. Also mein Mann sagt es immer, Pesco sagt es immer so ein Hintertürchen offen lassen. Ja, haben wir wie nicht mehr gebraucht oder nicht mehr wollen. Und
mit was für so Träumen und so Vorstellungen bist du in die Ehe gestartet?
Ich glaube nicht mit mega grossen Erwartungen grundsätzlich, aber schon so ein bisschen das Klassische, so das Familie gründen, mal zusammen Familie haben. Für uns war eigentlich immer klar, dass wir gerne mal Kinder haben. Echt so klassisch eigentlich. Ich glaube, ich bin ein bisschen blauäugig auch. Oder ja, ich habe mir so einfach ein klassisches, unbeschwertes Leben gewünscht, wo wir zusammen können. Und Reisen ist auch immer so ein bisschen eigentlich in unserem Hinterkopf gewesen, dass wir gerne ein bisschen die Welt zusammen erkunden. Ja.
Es ist dann ein bisschen anders gekommen, oder? Es ist dann vieles nicht möglich geworden, was du vielleicht auch unbewusst erwartet hast. Dein Mann hat eine Hirnblutung gehabt, eine erste oder eine zweite, je nachdem. Wie man es anschaut, also er hat schon vor eurer Ehe eine gehabt, aber für euch im gemeinsamen Weg so die erste Hirnblutung, die du wirklich auch miterlebt hast an seiner Seite. Kannst du uns dort mitnehmen? Was ist dort genau passiert?
Ja, das ist wirklich, also es ist schon krass, wie sich das Leben kann verändern vom einen Moment auf den anderen. Und so drastisch, dass, also es ist wahnsinnig. Es ist wie ein Telefon gewesen. Ich weiss noch, es war eine Freundin bei mir daheim gewesen. Und dann kommt das Telefon, Pesco liegt im Spital, er hatte eine Hirnblutung gehabt. Und das war im August 2013 gewesen. Also eigentlich zwei Jahre, nachdem wir geheiratet haben. Und es ist so alles, also zuerst mal, ich habe es ja gar nicht gecheckt, was heisst das, wie geht es ihm, was ist jetzt genau wirklich passiert? Und es ist wirklich wie alles in dem Moment zusammengebrochen und zu wissen, das Leben ist so nicht in meinen Händen. Es ist so wie, es kann einfach alles passieren, wir haben es nicht im Griff. Ich habe mich dann häufig mal so wie irgendwie so ein Dogeli gefühlt hier auf dieser Welt, wo wo man einfach ein bisschen umschieben kann, es wird ein bisschen gemacht. Oder ja, es ist einfach, es passiert einfach, oder? So Zeug, das ist ja einfach höhere Gewalt. Es ist wie, ja. Und ja, es war ja schlussendlich ein erster Anfang gewesen. Aber für mich ist eine Welt zusammengebrochen und ich habe nicht gewusst, hey, wie geht es jetzt weiter?
Also du hast das Telefon bekommen, Basquiat liegt im Spital, Hirnblutung, du bist wahrscheinlich sofort ins Spital, oder?
Ja, genau. Ja, genau.
Und du hast nicht gewusst, was dich erwartet.
Ja.
Und nachher, was hast du dort vorgefunden für eine Situation?
Zum guten Glück ist es ihm recht schnell wieder gut gegangen. Also wirklich so die erste Hirnblutung, die wir gemeinsam erlebt haben, ist, er hat sich schnell wieder erholt gehabt. Er hat wirklich alles noch bewegen. Mhm. Er hat auch noch normal reden. Eigentlich alles ist wie, er ist auch nicht irgendwie in ein künstliches Koma verlegt worden oder so. Also es ist wirklich so eine Schnellstreifung gsi oder ja,
wie hat man das gemerkt, weißt? Also was ist denn, ist im Schaffen passiert?
Nein, er ist nach dem Schaffen, eigentlich hat er noch Bandprobe gehabt und er ist nach dem Schaffen, wir gehen davon aus, oder? Er ist allein unterwegs, es ist jetzt natürlich so schwierig, das noch zusammenzubringen. Er ist auf einem Mühli zusammengelesen worden oder aufgefunden worden. Es ist ihm auch nicht gut gegangen. Ja, und er war unterwegs gewesen, wahrscheinlich für den Bandraum. Und die Ambulanz sei scheinbar davon ausgegangen, als erstes er hatte irgendwie vielleicht ein Drogenproblem, wo er hat noch Medis bei sich gehabt, wo er denkt, also er hatte Schmerzen gehabt bei den Schultern. Und dann hat er auch das Gefühl gehabt, er hatte auch irgendwie Medimissbrauch gehabt, oder weiss auch nicht. Und er war halt, ja, so lallend gewesen, oder? Einfach, ja, bis sie dann gemerkt haben, dass er eine Hirnblutung hat. Aber es ist so wie, ich bin nicht dabei gewesen, also es ist wie echt das, was ich dann so mitbekommen habe. Mhm. Zusammengelesen auf einem Mäuerli. Das war so das.
Lallend, ein bisschen desorientiert.
Ja, genau. Ja.
Okay. Und nachher ist er zurück in den Alltag, oder ihr seid zurück in den Alltag. Es ist eigentlich alles wieder gegangen, so wie vorher. Und wir ahnen es schon, wir haben schon geredet von der ersten Hirnblutung, es hat dann eine zweite gegeben.
Ja.
Wann ist denn das dann gewesen?
Die war wirklich kurz darauf runter, etwa einen Monat, anderthalb später. Also sie waren mega nahe aufeinander, die Hirnblutungen. Gekoppelt mit einem epileptischen Anfall. Also man hat nie genau gewusst, ist jetzt der Epi, also der Anfall, ist jetzt das Auslöser gewesen für die Hirnblutung oder umgekehrt die Hirnblutung für den Epi-Anfall. Aber es hat einfach viel mehr zerstört im Hirn bei der zweiten Blutung, dass es so epileptischen Anfall ausgelöst hat, sehr schwere. Und seitdem hat er auch mit Epilepsie zu kämpfen. Ja.
Bist du denn dabei gewesen?
Ich war nicht dabei gewesen. Ich war vorher noch beim Zahnarzt gewesen. Ich habe wieder das Telefon bekommen, bin gleich her und ich habe so halb, er war dann so am Ausklingen gewesen, der Epi-Anfall. Also ich bin dann einfach gleich her und er hat dann eigentlich, ich habe ihn aber nur ganz kurz gesehen, weil die haben dann auch gesagt, ja, es geht ihm mega schlecht und dann sind sie wieder drin zu übertan. Also ich habe ihn nur ganz kurz gesehen, ja. Ist ja auch besser, wenn man ihn dann nicht so in schlimmstem Zustand.
Es ist, glaube ich, recht ein schlimmer Anblick, oder?
Es ist sehr schlimm. Ja, ich bin dann immer wieder, also was dann ist, ja, ein paar Tage, ich bin jeden Tag zu ihm. Also ich habe bügelt nebendran voll, ich war in der Ausbildung zur Sozialpädagogin nebendran. Also eigentlich eine absolut gestörte Situation. Und ich bin jeden Tag zu ihm gegangen und es ist, ich bin glaube ich auch ein bisschen mit falschen Erwartungen gegangen, weil es ist ihm so schlecht gegangen. Also.
Was heisst, es ist ihm schlecht gegangen?
Er war voll schleuch gsi, also sie haben ihm eine Schand in ihm gelegt gehabt. Das ist so ein Druckventil inwendig, wo sie haben müssen legen, dass der Hirndruck sich mäßigt.
Also so ein Schläuchli im Hirn, oder?
Ja, und zuerst ist es von außen wie gemacht gsi, also man hat das alles gesehen. Er hat nicht mehr wirklich richtig reden am Anfang. Er war sehr desorientiert. Jetzt die lange hat er irgendwie Französisch geredet und er hasst Französisch. Es ist noch so irgendwie die Ironie drin. Oder er hasst Französisch, aber er hat dann manchmal auf Französisch einfach und wirres Zeug hat er erzählt. Und völlig, also ganz, ganz komisch war das gewesen, ja.
Und was hat das mit dir gemacht? Das Kommen und das Sehen? Das ist ein ganz anderer Mensch, oder?
Es ist ein ganz anderer Mensch. Ich glaube, es hat mich schon ein bisschen zerstört inwendig. Also, ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht mehr jeden Tag gehen, weil jeden Tag das, oder in meiner Mittagspause und dann wieder weiterbügeln. Es ist so wie, ich habe es wie nicht mehr geschafft. Ich habe gemerkt, irgendwann, ich habe das Wochen gemacht, jeden Tag. Und irgendwann habe ich gemerkt, das macht mich mehr zur Soul, als dass es hilft für uns beide.
Mhm.
Und habe mich dann ein bisschen mehr distanziert, dass ich dann nicht mehr jeden Tag gegangen bin. Einfach, um mich auch ein bisschen zu schützen.
Ja. Das heisst, er ist längere Zeit dort, wirklich mehrere Wochen und Monate?
Er ist längere Zeit gewesen, es waren Monate gewesen. Also im Anna Seiler kann man dann auch nicht mehr ewig sein. Also die tun dann weiter irgendwie eine Langzeitreha und dann ist er auf die Schule gekommen. Dort war er fast ein halbes Jahr gewesen, die Schule.
Oh wow.
Ja, genau. Und dann hat er aber auch dort, oder? Er hat wieder gelernt laufen. Dort hat er schon definitiv Lähmungserscheinungen gehabt. Er hat auch nicht mehr richtig Gitarre spielen können. Er hat noch ein bisschen die Finger bewegen, aber nicht mehr gross. Nicht mehr gross. Er hat gemerkt, er kann die Seite nicht mehr richtig drücken von der Gitarre. Und das war für ihn natürlich auch pure Zerstörung gewesen. Und das war seine Leidenschaft gewesen, oder? Das Musik und, ja.
Wie ist es dir gegangen denn? Also, du tönst recht abgeklärt, so ein bisschen, weißt du? Also, natürlich hast du gesagt, das hätte dich innerlich zerstört, aber.
Ja, ich glaube, irgendwie nach irgendwie so langer Zeit. He. Es ist sicher viel Selbstschutz. Also, ich habe auch gemerkt, in dem Ganzen innen, mir ist es eigentlich immer gut gegangen. Und ich habe mich immer auch gedreht gefühlt. Es ist noch so wirr tönt irgendwie. Und noch so unlogisch in diesem Schlimmen innen. Ich hatte erst eigentlich die Geheiraten gehabt, oder? Wir waren erst 2 Jahre verheiratet gewesen. Und dann ist das Schlimme passiert. Und
du warst 22 gewesen, in Ausbildung gewesen, oder? Ist das schon?
Ah, Mensch.
Das ist viel.
Es ist unglaublich viel. Und es ist fast ein bisschen, es ist wirklich fast ein bisschen viel verlangt, weil du bist ja nicht Ehefrau. Das ist ein Vorteil in so einer Situation, wenn es deinem Mann oder deiner Frau einfach, wenn du verheiratet bist, schlecht geht. Dann wirst du immer beizogen. Mhm. Aber du musst auch entscheiden. So wie du sagst, ich war 22. Das ist eigentlich absurd. Oder ich musste entscheiden, ob sie irgendwie Sondennahrung bei meinem Mann ausprobieren und testen. Dafür ist er irgendwie, also er ist nie fest gewesen. Er war immer Mägerlimuck gewesen. Und er hat noch mehr abgenommen. Er sollte irgendetwas testen und untersuchen. Oder Unispital. Und dann musste ich so Zeug entscheiden. Also, das ist schon noch verheerend. Und ja, zur nächsten Blutung kommen wir ja dann noch. Dort musste ich noch Angst entscheiden. Also es ist sehr tough gewesen. Und
was hat er geholfen, weißt du, in diesem Innen? Ich dachte, eben, du bist wie gedreht.
Ich bin mega gedreht gewesen.
Von was bist du so gedreht gewesen?
Also wir hatten ja schon, ich bin im Glauben aufgewachsen. Ich habe das von Anfang an wie mitbekommen, dass wir zu Jesus gebetet haben und ihm auch so herlegen konnten. Eigentlich wie zu einem Freund haben wir immer gebetet. Und das ist, wie auch jetzt natürlich in dieser schlimmen Situation, ist das wie mein Halt gewesen. Und über so einen Punkt konnte ich gesagt haben, hey Jesus, du musst schauen, ich muss loslassen, weil sonst lande ich in der Klinik. Wenn ich nicht irgendwie das kann wie anders handeln, dann macht das mich psychisch so kaputt. Und ich habe gemerkt, dass, also ja, ich bin echt der Überzeugung, dass das Gebet einfach so eine riesige Wirkung hat. Und ich konnte immer gut schlafen, zum Beispiel. Immer. Also wirklich, was im Horror gegangen ist und er ums Leben gekämpft hat, ich bin immer, ja, und der Schlaf ist ja so etwas Relevantes, ich bin immer gedreht worden. Und auch von meiner Familie, also von meinen Eltern, von meinem Bruder, von meinen Freundinnen, ich bin, ja, von der Schwiegermutter war ich auch immer da gewesen. Ich bin so gedreht worden, ging einfach. Für mich war es wie klar gewesen, ich muss loslassen. Also, irgendwann ist es so viel geworden von Last her, ich habe wie nicht mehr das können tragen. Ich habe gemerkt, dass es zerdrückt mich. Ich muss es wie jemandem können abgeben. Und es war wie klar gewesen, dass ich wie Gott sagen, hey, du musst schauen. Ich kann nicht immer überall dort sein. Ich kann nicht immer beim Pesco sein und irgendwie, ja, zu ihm schauen. Er ist ja in guten Händen. Er ist ja im Spital. Er ist bei Ärzt. Und, ja, oder noch ein bisschen später. Ich habe dann im Gefängnis gearbeitet noch. Da hatte ich 13 Stunden oder so. Ich wusste, hey, Pesco hat vielleicht gestern einen epileptischen Anfall gehabt. Und ich hatte jetzt 13 Stunden und fahre irgendwie fast eine Stunde, bis ich dort bin, beim Arbeitsort. Und ich wusste, hey, Gott, du musst schauen. Ich gebe dir alles her, du musst tragen, du musst schauen, du musst die Verantwortung übernehmen, weil ich schaffe es nicht und ich kann es nicht. Und das ist dann nach einem schwierigen Schritt, es ist herausfordernd und schmerzhaft. Vielleicht klingt es fast ein bisschen einfach. Es ist sehr schmerzhaft und es ist mit sehr viel Kampf innerlich verbunden.
Also loslassen was es für einen Verlauf nimmt oder was jetzt du dazu kannst beitragen.
Alles.
Oder jetzt so wirklich ja. aus dieser Verantwortung rausnehmen. Ja. So.
Weil irgendwann habe ich wie gemerkt, es ist so viel Schlimmes passiert, ich habe es nicht in den Händen.
Mhm.
Ich kann nichts beeinflussen. Ich habe, eben, es ist ein Telefon gekommen und es ist seit das erste Telefon gekommen, ist so viel einfach auch Schlimmes und Schreckliches passiert. Und so wie zu merken, ich bin eigentlich total dem Ganzen lahmgelegt, eigentlich in diesem System. Es passiert einfach mit mir, was soll passieren. Es ist so wie, ich habe es nicht im Griff. Und aus dem heraus, so wie, Gott, du musst schauen. Jetzt musst du schauen.
Aber weißt du, hat es denn nicht auch eine Frust ausgelöst und eine Wut auf Gott? Weißt du, wenn du sagst, Glaube ist für dich immer wichtig gewesen und nachher passieren so viele schlimme Sachen, ist dann nachher nicht auch einfach Zweifel dran, ob Gott wirklich da ist, ob er wirklich schaut?
Hey, im Fall nicht mega. Nein. Also, ja, sonst können wir, aber es hat noch eine dritte gehabt. Und dann, dann bin ich in ein Loch reingekommen, also in ein Zweifeln rein und ja. habe sehr den Glauben hinterfragt.
Ja, gehen wir doch in die dritte Hirnblutung, oder?
Ja, ja.
Wie viel Abstand hatte die dritte vor der zweiten gehabt?
Genau, also es war knapp ein Jahr gewesen, Abstand. Also Pesco ist dann heimgekommen wieder, nach Zug,
ja.
etwa ein halbes Jahr. Also nach Zug und er ist er 2-3 Monate daheim gewesen.
Oh,
nicht lang.
He?
Nicht
also
lang.
Mega kurze Zeit.
Wir haben halt wie gewusst, die Gefäßmissbildung, die ist noch in seinem Hirn. Die Bombe, die Zeitbombe, die ist noch da.
Aha, also er hat eine Gefäßmissbildung im Hirn, wo man wirklich hätte erwarten können, dass es dann nochmal.
Ja, wir hätten ein bisschen müssen damit rechnen eigentlich.
Okay.
Die hätte man nie können entfernen. Ja, das ist sehr heavy. Also mit dieser Ungewissheit zu leben,
ja.
das ist wirklich eigentlich das Schlimmste. So, dass du musst eigentlich wieder mitrechnen und gleich willst du auch nicht damit rechnen. Ja, ja. Und wir sind immer auch ein bisschen blöd. Ja, wir sind sehr humorvolle Leute und denken, hey, Schlimmes auch verarbeitet durch Humor.
Mhm.
Und wir haben immer gesagt, ja, so noch eine überlebst du im Fall nicht. He. Ja, ein bisschen doof geschnurrt.
Mhm.
Ja, wir sind 22. Sorry, wir können immer noch so machen. ja.
ja, Humor hilft ja auch schon.
Humor hilft sehr. Sehr. Auch Pesco, immer.
Mhm.
Immer. Kann auch ein bisschen gefährlich sein, aber es hilft
auch. Genau. Aber dann nach 2-3 Monaten, als er wieder daheim war, ja. hat es nochmal eine Hirnblutung gegeben, eine dritte. Und
ja.
die hast du wirklich mitbekommen?
Nein, auch nicht. Und auch dort war ich geschützt. Hundertprozentig bin ich davon überzogen. Das war immer so, dass ich das nie 1-1 mitbekommen habe. Das ist auch so meine Überzeugung, dort bin ich geschützt gewesen, ich weiß nicht, wie ich hätte können. Also ja, ich bin echt geschützt gewesen. Nein, wir haben dann in einer Ehewege gelebt und ich bin dann mit einer Freundin eins ziehen, also zuerst gegessen und dann habe ich so wie Spaghetti bei bekommen. Hat es dann meinte Mitbewohner gesagt, der von Hanne in die Insel und dann habe ich wie vom Mitbewohner eigentlich dann Bescheid bekommen, dass er noch eine Hirnblutung hatte und das ganz schlimm, also das ganz schlimm ausgesehen. Das ist eigentlich jede, ist schlimm, also es ging schlimmer geworden, ja. Mhm. Und ich kann mich noch mega gut erinnern, ich habe dann ein Telefon bekommen an diesem Abend. Gell, wenn du schon, jetzt ist die dritte gekommen, du hast schon viel erlebt mit Ärzten, mit Spital, mit Entscheiden, Treffen, mit, hast auch schon viel gelernt. Herstehen, kämpfen, klar sein, was willst du nicht und so weiter. Du lernst ja auch mega viel drin, ist ja wahnsinnig. Dann habe ich das Telefon bekommen von einer. Ich will mich noch erinnern, wie es gestern war. Frau Gertsch, euer Mann geht sehr schlecht, er hat noch eine Hirnblutung gehabt. Es ist sehr kritisch. Kommt sofort daher und entscheidet, sollen wir operieren oder sollen wir noch warten und vielleicht einfach für ewig Pflegefall? Was sollen wir machen, Frau Gertsch?
Hat sie am Telefon
gesagt? Am Telefon? Ich dann 23. Nein, sorry, das ist doch einfach gepickt. Das ist doch absurd. Ich habe das mega nicht professionell gefunden von dieser. Ich weiß nicht, ob man das so macht, wenn es so um Leben und um Tod geht.
Und du hockst mit einer Freundin im Restaurant?
Im Starbucks. Oder? Ich weiss es noch, im Starbucks bin ich gehockt. Ich habe das Telefon bekommen. Zum Glück ist das erst passiert mit der dritten Blutung, weil ich staune immer noch. Ich habe dann der gesagt, weißt du was, ich komme jetzt nicht ins Spital. Ich warte auf meine Brüder und meine Schwäger, bis die bei mir sind und wir kommen dann gemeinsam ins Spital. Machen dir, was ihr für richtig findet. Ich komme jetzt nicht.
Okay, und warum? Warum?
Also das habe ich so gesagt.
Du hast wie gespürt, du brauchst die Unterstützung vom Brüder.
Ja, ja. Das habe ich gewusst und ich habe wie auch gewusst, die werden die lebensrettenden Notmassnahmen ergreifen. Das ist Pflicht für die Ärzte, dass die dann so handeln, eigentlich, ja, oder für einen Patienten, oder? Und ich habe gewusst, also das ist eine riesige Frage, der werde ich nie gerecht. Ich kann die nie einfach so beantworten. Wollte ich auch gar nicht, das alles übernehmen, dass dann alles auf meinen Schultern müssen tragen. Ich habe jetzt so entschieden. Und die ist, glaube ich, ein bisschen perplex, dass ich so reagiert habe. Aber ich bin immer noch so dankbar, dass ich so reagieren konnte. Also einfach so klar und sagen, nein, ich komme nachher. Aber. Und dann, als ich habe es dann wirklich genau so gemacht, als ich dann im Spital dann bin, eingetrudelt mit meinem Bruder und seiner Schwägerin, sie waren dann schon am Operieren. Also sie mussten Schädeldecke rausnehmen und wirklich komplett den Hirndruck ausgleichen, weil sie schwer gestorben drauf. Ja, genau.
Er war in einem sehr kritischen Zustand. Die Operation die ist gelungen, oder? Und nach der Operation, was waren da die Aussichten, die sie dir gesagt haben?
Ja, die Operation ist in dem Sinn gelungen, dass sie den Druck wie minimieren konnte. Aber es ist immer noch sehr, ist alles immer noch sehr an einem Seidenfäden gehangen. Zuerst mal schon nur, wie er ausgesehen hat, das war wirklich ein Schock gewesen. Er hat noch nie so schlecht ausgesehen. Er war schon schwerst behindert gewesen. Also er hat lange nicht können reden. Ich kann mich erinnern, er war ewig, ewig im künstlichen Koma gewesen. Habe ich mir, dann, als er ist erwachen, dann konnte ich trinken, nichts. Habe ich mir so ein Wattenbäuschen Cola drauf spritzen und er hat ein bisschen drauf wie so, ich kann mich noch so an Sachen erinnern. Aber es ist ihm lang sehr, sehr schlecht gegangen. Er hat sich auch nicht bewegen, mit nicht gewusst, dass wird alles wieder kommen. Und die ganze Zeit war so emotional zermürbend gewesen. Das ist für mich fast das Krasseste gewesen. Ich bin K.O. gewesen, wenn ich einen Tag im Spital war, oder schon nur eine Stunde zu sehen, vielleicht eher. Ich bin fiege fertig gewesen, wie ich vielleicht 3 Tage am Stück gebügelt. Also einfach so die emotionale, totale Überlastung habe ich so vorher und nachher nie erlebt. Also das war wirklich abartig gewesen. Das war fast das Schlimmste gewesen für mich, das Emotionale.
Und du hast gearbeitet nebendran?
Ich war insgesamt 2 Wochen krankgeschrieben gewesen, all dem. Ich war immer im Bügeln gewesen. Ja, ich war immer im Bügeln gewesen. Es hat mir eigentlich auch gut getan. Und ich habe in der Stadt gearbeitet, also ich habe in der Berner Brocke gearbeitet dann. Und dann Leute geholfen, so in der Arbeitsintegration drin. Und ich war eben noch in der Ausbildung gewesen. Und von dem her bin ich auch immer sehr nah gewesen von ihm. Das hat mich sicher auch beruhigt, dass ich, wenn etwas wäre, wäre ja mega schnell auch bei ihm gewesen. Ja.
Mhm.
Ja. Aber sein Zustand war wirklich Horror gewesen, lange Zeit. Also, ein paar Monate. Er hat auch nicht mehr, also ich kann mich auch noch erinnern, er war wirklich schwerst behindert gewesen, dann sind sie auf ein Bett da, wo sie so haben aufstellen konnten, so wie eine Stehhilfe. Mhm. Und er konnte nicht mehr für den Kreislauf angekurbeln und haben sie angeordnet am Bett und haben ihn so auf, ja, also wirklich, es sind einfach Horrorsachen, auch das Sabbern, also wirklich wie von einem Schwerstbehinderten.
Mhm.
Er hat auch immer überall gekratzt und so, also es ist einfach überhaupt gar nicht mehr attraktiv gewesen an ihm, wenn man so will, oder?
Es war auch nicht der Mann gewesen, oder?
Nein, es war schon nicht mein Mann gewesen.
Aber es ist langsam zurückgekommen, also was hat er wieder aufnehmen?
Sehr, sehr langsam. Also vielleicht noch, gibt es noch zu erwähnen, er ist dann etwa einen Monat nach dieser Hirnblutung ist er dann wirklich operiert worden. Der hat dann gesagt, es hätte irgendeinen Bereich im Hirn gegeben, so eine Luftblase, jetzt können wir die Gefäßmissbildung entfernen. Es waren wirklich so ein paar Tage gewesen, und das war für uns ein absolutes Wunder gewesen. Bin ich auch überzeugt, dass Gott das hat geschehen, dass das hat passieren konnte, dass man die Zeitbombe hat entfernen konnte. Das hat man dann operieren in einer 4-5-stündigen Operation. Und seitdem ist die Gefäßmissbildung wirklich draussen. Aber man hat einfach gewusst, er muss noch einmal neu lernen laufen. Eigentlich haben wir uns schon müssen überlegen wegen einem Elektrorollstuhl. Also wir haben ein Prospekt bekommen wegen einem Elektrorollstuhl. Er hat besser gesagt, nein, das mache ich nicht mit.
Das hat er aber schon er so Sachen können sagen und
das ist
dann
ein bisschen später noch. Ja.
Okay.
Ja, genau. Ja, aber es ist dann um eine Langzeitreha gegangen. Also, er hat, wir haben schlussendlich für Wallenstadt entschieden, das ist im St. Gallischen, also da recht Ostschweiz aussen. Und er war insgesamt etwa 3,5 Jahre nicht daheim gewesen.
3,5 Jahre?
Ja, ja.
Und du hast ihn was am Wochenende oben besucht?
Ich bin jedes zweite Wochenende bin ich gegangen. Weil, ja, es ist halt auch mit den Diensten, wie ich dort gearbeitet habe. So. habe ich dann geschaut und dann konnte ich auch dort übernachten jeweils.
Und das schon loslassen, oder?
Fuss loslassen. Mhm. Ich war wie ein Single in dieser Zeit. Nicht mehr wirklich verheiratet.
Ja, also...
Vom Gefühl.
Ja, also vom Gefühl, wirklich.
Ja, 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 definitiv.
Also, und wenn du her bist zu ihm, weißt du, mit was für Gefühl bist du her?
Ich denke, die Freude hat ging mehr zugenommen, als ich dann auch gesehen habe, dass sie mir besser gegangen vorzu.
Mhm.
Aber eben die Epilepsie war ja auch immer Thema gewesen, und das war Jahre nicht richtig eingestellt gewesen.
Also ich schon mit den Medikamenten?
Mit den Medis, ja, genau.
Also hat er regelmässig epileptische Anfälle gehabt?
Ja, genau.
Okay.
So richtig schwer wie irgendwie ein paar wenige. Es ist manchmal auch... Es war sehr unterschiedlich gewesen. So epileptische Anfälle sind ja auch einfach so unterschiedlich. Manchmal also einfach von Erbrechen und Zucken. So manchmal auch einfach nur ein komisches Sein und nicht wissen, ich bricht er jetzt auch richtig aus oder nicht.
Mhm.
Einfach, es war häufig immer so ein bisschen eine Ungewissheit gewesen, ja. Aber ich habe mich schon gegen mehr gefreut und gleich, es ist noch speziell. Es ist wie ein näheres Zueinanderkommen, weil man es zusammen erlebt hat. Und gleich ist wie eine Distanz irgendwie reingekommen, weil er ist anders gewesen. Ich ja vielleicht irgendwie auch durch das Ganze. Es ist noch schwierig, es ist irgendwie ein bisschen beides. Es ist irgendwie ein näher zusammengekommen, weil man so viel zusammen durchgelebt hat, oder, als ich ihn auch besuchen und gleich so ein bisschen, oh, das ist jetzt mein Mann.
Mhm.
Er redet anders, irgendwie der Humor ist anders. Früher haben wir doch aber mehr zusammen gelacht. Jetzt muss ich ihn im Rollstuhl umwegeln. Wir können ja gar nicht mehr so Ausflüge zusammen machen. Wie sieht jetzt unser Leben aus?
Mhm.
Also,
und ist mal, ja. Also ist mal, ist für dich mal das Thema gewesen, ins Verlassen, aus dieser Situation zu flüchten quasi?
Ich habe mir überlegt zu gehen, und zwar war das im Herbst 2018. Also Pascal war dann ein Zeitchen daheim gewesen. Wir haben einigermaßen so ein bisschen Alltag irgendwie probiert. Ja, so sehr einfach. Ich war halt einfach gegen am Arbeiten gewesen, eben dann im Gefängnis. Ja, und es war wie klar gewesen, jetzt muss ich mich dieser Frage stellen, weil sie hat sich mehr aufgedrängt, ging mehr. Und ich habe gemerkt, ich bin mir das wie auch schuldig. Also ich muss es wie zulassen, weil sonst fliege ich irgendwann in einer riesen Krise. Und dann bin ich im 2018, im Herbst, bin ich ausgezogen für 3 Wochen. Ich konnte dann bei Freunden in eine Wohnung, die gerade in die Ferien sind. Und haben wir mit dem wirklich gestellt. Und,
also hast du wirklich die Frage gestellt, gar nicht oder
ja,
bleibe ich?
Ja, wir haben eigentlich schon miteinander geredet, dass wir uns trennen. Wir haben eigentlich schon konkret geredet, hey, in was für ein Heim würdest du gehen? Oder ich in ein betreutes Wohnen? Würde das länger? Was brauchst du eigentlich für Unterstützung? Wie würden wir das machen? Also wir haben sehr konkret schon darüber geredet. Und gleich war ja das Ganze sehr schmerzhaft gewesen, darüber so zu reden.
Mhm.
Eigentlich in dieser Zeit, als ich ausgezogen bin, habe ich Studioplatz habe ich gesucht gehabt, wo ich vielleicht am Wochenende bei dir mal hergehen konnte, dass ich einfach ein bisschen Distanz habe vom Gesamten. Und es hat echt nicht geklappt. Also es war so spannend gewesen. Mehr etwa 4-mal habe ich mit dieser Frau abmachen, um mal das Studio anzuschauen. Und es ist immer etwas dazwischen gekommen. Wirklich nicht so, ich bin krank, ich kann nicht, sondern es ist immer irgendwie, die haben jetzt mal vergessen. Also wirklich etwa 4-mal haben wir abgemacht gehabt, bis ich gecheckt habe, es wäre nicht gut. Es wäre nicht gut, wir würden uns noch mehr wie auseinander leben.
Mhm.
Dann war für mich wie klar gewesen, gut, ich gehe wieder heim. Dann ist es mir langsam besser gegangen, wir haben uns entschieden, einen Ehekurs zu machen. Und haben dann wirklich gesagt, Gott, du musst schauen zu unserer Ehe. Wir schaffen es nicht mehr. Wir sind so überfordert von all dem. Und jetzt wieder das Zusammenleben nach irgendwie 3,5 Jahren ist ja einfach absolut crazy.
Und er war ja nicht mehr der gleiche, oder? Also, wie ist der, also weißt, was hat er noch für Behinderungen im körperlich? Oder auch, erkennst du eben deinen Mann noch oder wieder in ihm?
Ich weiß ehrlich gesagt schon fast gar nicht mehr, wer er vorher war. Es ist wirklich so. Es ist genau, glaube ich, das irgendwie auch der Schutz. Also das Hirn funktioniert ja auch sehr, um uns zu schützen. Und wir tun auch sehr viel vergessen, was nicht so wichtig ist, wenn wir gerade so in Krisen sind. Da ist einfach das im Vordergrund und der Rest tut es aussiebeln. Aus Schutz, oder? Das ist eigentlich gut gemacht.
Ja, also und eigentlich ist es so logisch. Ich meine, egal, ob man jetzt so solche krasse Teufel oder höchst zusammen erlebt, man verändert sich ja sowieso.
Genau.
Und man denkt dann nicht immer an das zurück, was vorher war, sondern es ist dann jetzt eben diese Situation heute.
Oder? Ja. Ja, genau, total. Also der linke Arm ist gelähmt.
Mhm.
sein Humor, wie schon gesagt, ich habe manchmal heute noch ein bisschen Mühe mit seinem Humor. Er findet Sachen lustig, die ich nicht so lustig finde. Dann kam so, Schatz, haha. Ja, es ist manchmal einfach ein bisschen, er hat wirklich anderen Humor entwickelt, wo ich mich schon ein bisschen damit anfreunden musste. Und manchmal schon ein bisschen geschämt habe, je nachdem, wenn wir so in Gruppen waren. Ich habe so gefunden, oh, Schatz, jetzt sind wir nicht so. Also, ja. Einfach manchmal so ein bisschen peinliche Momente.
Mhm.
Er hat also sehr grosse Einschränkung, ist das ganze Gedächtnis, die Vergesslichkeit. Also ich muss meinen Tag x-mal wiederholen und Sachen wieder sagen. Und es braucht sehr so eine Struktur. Also er hat bei uns echt das Ämtchen, dass er die Küche macht. Ja, es braucht einfach so wie klare Aufträge und nicht zu viel auf einmal. Und am besten tut man es aufschreiben oder ich verbildlichen, immer wieder daran erinnern.
Mhm.
Das ganze logische Denken, also wenn ich irgendetwas erzähle von, ah Schatz, ich hatte doch gestern gesagt, noch wegen diesen Kettchen. Ja, oder ich habe manchmal schon so Sachen, wo ich dann mit ihm frage, ah, wie findest du jetzt das mit diesen Steinen oder findest du es doof oder weißt du noch, oder mit dem Knüppel, geht mir das nicht, kannst du mir irgendwie helfen? Das ist manchmal schon zu viel nachher.
Mhm.
Also, oder mit meinem Logo, das haben wir ein bisschen mit meinem Mann-Designer zusammen. Das ist manchmal wie zu komplex nachher. Die Diskussionen gehen wie in ein Komplex, wo man noch irgendwie auf Informationen von, ah, weißt du noch denn und hier und da haben wir doch das besprochen und wie siehst du jetzt so? Das ist manchmal zu komplex. Also ich merke so wie, es müssen eher einfachere Gespräche sein und geht im Hier und im Jetzt. Es ist schwierig, wenn ich sage, weißt du noch gestern oder so. Sehr schwierig. Oder auch noch, weißt du noch vor 20 Minuten. Also es ist mehr einfach so, dass im Hier und im Jetzt leben.
Mhm.
Ja.
Und er hat dann eben den Ehekurs gemacht.
Mhm.
Und er hat mir geholfen, dort in dieser neuen Situation wieder zueinander zu finden.
Der hat uns geholfen. Für uns war das so ein bisschen die letzte Möglichkeit gewesen. Also wir haben wir haben immer wieder gebetet und wir haben dann noch gebetet und gesagt, hey Gott, wir geben dir her. Wir haben dann bei unserer Heirat, haben wir gesehen, bei unserer Hochzeit, hey ja, mit Gottes Hilfe.
Mhm.
Wir schaffen es eh nicht allein. Ob wir jetzt irgendwie schweres haben oder nicht. Einfach ja, mit Gottes Hilfe. Und für uns war klar, Gott, jetzt musst du helfen. Du musst unsere Ehe retten. Wir tun unser Bestmögliches. Wir geben alles. Noch einmal, das letzte Mal, weil wir haben nämlich keine Kraft mehr. Wir mögen nicht mehr. Und Gott hat uns wirklich gezeigt, wie emotionale Nähe wieder sein kann. Zusammen darüber reden, über Sachen, herausfordernd, zusammen beten. Und wir haben wirklich lang wieder im Emotionalen dürfen finden. Ja.
Hey, und du hast am Anfang uns das Kettchen gezeigt, wo du jetzt am Arm drehst und hast gesagt, das steht für eure Familie. Das heisst, ihr habt Familie gegründet, ihr habt Kinder, ja. Zwei Kinder.
Ja, das berührt mich jetzt selber. Ja. Es ist, ist grossartig, was aus einem Zerbruch gleich kann stehen und also wir haben Gott wirklich alles hergegeben. Wir haben auf Zettel geschrieben, dass alles in einem See versenkt, auch unsere Familienträume und Wünsche. Und ja, die Familie war dann halt noch nie gewesen. Und das hat mir weh da im Herz, so zu wissen, wir werden auch nie Familie gründen können, weil es lange so kritisch hat ausgesehen. Und meine Mom läutet da, ich weiss noch, so ohne Zusammenhang. Ach, irgendwie würde uns jetzt freuen, wenn ihr Kinder hättet. Und ich so, Mom, ist irgendetwas passiert, oder? Was läuft? Hände cool. Und dann, das war so wie das Freibillet für mich. Oder so wie, ja, wie gewusst, jetzt bin ich frei in dem innen.
Also, ja, ist es auch ein Zuspruch gewesen, wir würden dich unterstützen in
und
mittragen.
In all dem innen, ja. Mm. Völlig. Und dann, ab dann ist es losgegangen. Wir haben noch Abklärungen gemacht. Ist es genetisch irgendein Problem? Und der hat es eigentlich auch gesagt, nein, also nicht mehr als bei anderen. Das ist jetzt nichts, was sich irgendwie durchzieht oder so.
Mhm.
Und dann haben wir noch die Spermien untersuchen von Pesco, wo er ja über 20 Medis nimmt. Und das war einfach alles gesund gewesen. Es ist einfach alles, es ist wirklich alles einfach Tür um Tür auf, wirklich. Dann haben wir die Pillen abgesetzt und etwas ein halbes Jahr später bin ich dann schwanger geworden. Mit dem Johann. Ja, der ist jetzt 4,5, schon im Kind. Ein grosser Bübel.
Wow.
Ja. Und 2 Jahre später ist dann noch der René angekommen.
Mhm.
Einfach mega gesegnet. Und jetzt sind wir Family und haben einen recht stabilen Alltag.
Mhm.
Aber es passiert auch immer wieder etwas bei uns. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, es passiert immer ein bisschen wieder etwas. Ja.
Und wie geht es dir heute? Also du hast mir gesagt, es ist ja viel Verantwortung, die einfach auf dir liegt. Oder einfach, weil,
ja.
Ja, weil die Mann nicht gleich mittragen kann und mitheben wie du. Und gleich findest du drin irgendwie Hoffnung oder Kraft. Was gibt dir denn ja. Hoffnung und Kraft?
Also dann in dieser Ausstieg, als ich 3 Wochen ausgezogen bin, habe ich für mich so wie erkannt oder vielleicht verstanden oder gespürt, es ist nicht nur, ich bin einfach die Frau vom Pesco, es ist auch ein bisschen, also nicht ein bisschen, es ist meine Berufung. Es ist nicht einfach, ich bin seine Frau, sondern es ist ja noch so viel mehr drin. Seine ganze lebensverändernde Prozesse drin, oder? Und nachdem, weil eine Freiwillig hergegeben ist eigentlich noch wahnsinnig. Ich könnte gut sagen, hey, ich gehe jetzt einfach. Es wäre ja vielleicht viel einfacher. Und gleich so zu wissen, das ist Gottes Plan für mein Leben, seine Frau zu sein.
Mhm.
Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen bürokratisch schon fast, ein bisschen, weiss nicht, formell. Da ist natürlich auch viel Liebe im Spiel, sonst würde ich das nicht machen. Also, ja. Ich merke auch gerade durch das Perlenart, habe ich sehr, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Gott gibt mir ein bisschen etwas zurück. Ich habe ja sehr viel von mir auch aufgegeben. Ich war Jahre nicht im Zentrum oder gestanden. Jahre Sachen, die ich wollte, nicht gemacht oder lass stehen. Aufgrund von dieser Situation.
Und eben auch das Risiko gegangen, dass gewisse Träume nie werden erfüllt gehen.
Richtig, ja, genau. Und ich habe wirklich das Gefühl, wegen dem habe ich so eine Leidenschaft, die so brennt für das Perlenart. Das ist so wie, es ist einfach nur meins jetzt. Und ich merke, dass ich unsere Geschichte mit dem Schmuck zusammen und was Gott einfach drin noch bewirkt hat, so kann weitergehen und andere kann ermutigen und Hoffnung geben. Und ich merke, das ist jetzt so etwas seit 2,5 Jahren, was ich mache, was sehr erfüllend ist, auch für mich. Es ist wirklich einfach etwas für mich mal.
Und das tut dir den Blick einfach auf das Schöne richten, oder? Ja. Aus dieser Geschichte.
Ja, ja.
Ja, merci viel mal, dass du die Geschichte erzählt hast und dass du die Kette machst, an deinen Träumen festhaltest und auch anderen die Hoffnung um den Arm wickelst, quasi, dass ihre Träume in Erfüllung könnten gehen.
Ja, es ist mir wirklich ein Wunsch, dass viele Leute so Kette tragen können und einfach wirklich, so wie du vorhin gesagt hast, ist es gut, so den Blick wechseln vom Schweren auf ein wunderschönes Kette, das ihm hilft, festzuhalten, so am Guten, am Positiven.
Mhm. Ja. Alles, alles Gute.
Ja,
weiterhin.
Danke vielmals.
Christine Gertsch über ihre Geschichte und das Begleiten von ihrem Mann durch schwere Hirnblutungen. Der Link zum Onlineshop von Perlenart findest du in den Shownotes, falls auch du Mut und Hoffnung um das Handgelenk möchtest tragen. Ich liebe es, dass wir so Einblicke bekommen in das Leben von Menschen. Und wenn auch du das liebst und weitere Geschichten hier im Vis-à-vis möchtest hören, dann kannst du das ermöglichen, indem du für ERF Medien spendest. Die Podcasts werden nämlich alle dank Spenden finanziert. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und wir sagen schon jetzt, merci vielmals für deine Spende. Die nächsten Lebensgeschichten sind schon parat, nächste Woche am Donnerstag mit meiner Kollegin, der Ruth Stutz. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.